Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Das weiß ich noch, dass das für mich eine sehr einschneidende Erfahrung war, nicht nur zu verstehen, dass man Deutscher ist in dem Maße, wie man in der Fremde ist, sondern auch zu verstehen, ja, ich bin Europäer. Das sind Erfahrungen, die man über die Fremdheitsdifferenz natürlich in intensiver Weise machen kann. Ich will wirklich wissen, wie die Welt im Innersten zusammenhält. Ich will wissen, wo es angefangen hat. Ich habe Fragen. Und die Fragen kann man mit den Schülern nicht besprechen. Als Lehrer ist man dazu da, den Schülern etwas beizubringen, was man schon weiß. Zusammen ist man halt immer schlauer. Und das ist eben tatsächlich auch der Sinn dieser Verbundforschungsprojekte, dass man die Perspektiven pluralisiert und in der Interaktion mit anderen eben neue Perspektiven entwickelt.
Hallo und herzlich willkommen. Sie haben den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut eingeschaltet. Heute ist bei mir zu Gast Professor Dr. Johannes Lehmann. Er ist seit 2014 Professor für neuere deutsche Literatur- und Kulturwissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Seine Forschungsschwerpunkte bilden die Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, kulturwissenschaftliche Fragen zur Genealogie der Moderne, zu Recht und Literatur, Geschichte von Affekt und Emotion sowie zum Verhältnis von Literatur und Gegenwart. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Lehmann.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, auch hier zu sein.
Die Geschichte von Affekt und Emotion. Welcher Affekt, welche Emotion, Herr Lehmann?
Ja, tatsächlich, mich interessieren Emotionen in einer breiten Manifestationsform, aber am intensivsten habe ich mich tatsächlich mit dem Zorn beschäftigt. Das ist meine Habilitationsschrift mit dem Titel Im Abgrund der Wut. Und ich wollte wissen, wie verändert sich über die Jahrhunderte die Konzeptualisierung von Zorn und Wut? Womit hängt das zusammen und welche Auswirkungen hat das für die Geschichten, die wir uns über zornige und wütende Menschen erzählen?
Mhm. Zu dem Zorn sind Sie ja nicht gleich von Anfang an gekommen. Wir können den auch wieder ein bisschen hinten anstellen, aber für uns mal ein Einstieg. Also es geht bei Ihnen schon um das große Gefühl in der Literatur und in der Kultur, wie Sie draufschauen, das betrachten, aber dass Sie schon immer gelehrt und studiert haben, mit Studierenden gearbeitet haben, das war gar nicht so von Anfang ganz gewiss. Wie sind Sie denn zu Ihrem Fach gekommen?
Also, dass es die Germanistik oder die Literaturwissenschaft wird und auch die Geschichtswissenschaft. Also ich habe ja Geschichte und Germanistik studiert. Ich würde bis heute sagen, dass ich ein historisch arbeitender kulturwissenschaftlich, historisch arbeitender Literaturwissenschaftler bin. Das heißt also von meinen beiden Studienfächern Geschichte und Germanistik, das hat eine Weile gedauert. Ich habe also meine Staatsarbeit beispielsweise in der alten Geschichte geschrieben über die athenische Demokratie. Und dann erst bei der Frage, was wird mein Promotionsthema sein, bin ich dann gewechselt in Literaturwissenschaft. Aber das ist überhaupt, also dass ich mich mit Literatur beschäftige, das war eigentlich schon relativ früh klar. Aber dass ich dann am Ende an der Uni lande, das war tatsächlich nicht von Anfang an klar. Ich hatte tatsächlich andere Berufsvorstellungen. Ich war ja mal eine Zeit lang im Ausland. Ich habe anderthalb Jahre in Mexiko gelebt nach meinem Abitur und hatte erstmal die verrückte Idee, ich wollte auf gar keinen Fall zurück in dieses schreckliche, kalte, unangenehme Deutschland und dachte, ja, ich muss irgendwie Automechaniker werden, weil Autos gibt's auf der ganzen Welt und wenn ich irgendwie mobil bleiben will, ja, dann muss ich was machen, was es auf der ganzen Welt gibt. Das ist natürlich ein bisschen eine verrückte Selbst, Verfehlung gewesen, weil ich in gar keiner Weise Talent habe, um irgendetwas zu reparieren, schon gar nicht Autos. Dann habe ich eine Zeit lang gedacht, naja, ich könnte eigentlich auch Psychologie studieren. Also da hat es eine Weile gedauert, aber tatsächlich habe ich schon immer sehr, sehr gerne gelesen, habe mich für literarische Texte interessiert und für historische Zusammenhänge. Also insofern hatte das dann doch am Ende eine gewisse Zwangsläufigkeit.
Ja, Sie haben uns jetzt schon ganz viel über Ihr Leben angeboten. Wenn ich da reinhöre, die Zeit in Mexiko, den Automechaniker, total spannend. Aber auch, dass Sie ein bisschen ausprobieren konnten und durften wahrscheinlich, wo so ihr Lebensweg hingeht. Sind Ihre Eltern immer sehr freiheitlich mit Ihnen umgegangen? War das klar, dass Sie studieren dürfen, studieren können?
Ja, das war, also die Freiheitlichkeit meiner Eltern, das ist ein komplexes Thema. Mein Vater war schon ein Pädagoge, hat ein Kinderheim geleitet in Düsseldorf, in dem wir als Familie auch gewohnt haben. Und der hatte schon sehr autoritäre Seiten. Aber das hätte sich nicht ausgewirkt im Hinblick darauf, dass er sich in irgendeiner Weise eingemischt hätte in die Berufswahl. Das hat mich natürlich dann gefragt, wie man da gefragt wurde in den 80er Jahren, wenn man sagt, ja, man will Germanistik studieren. Ja, Junge, was willst du denn damit mal machen? Das ist ja brotlose Kunst. Ja, da hat man damals aber geantwortet, das ist völlig egal. Man macht das, was einen interessiert. Und diese ganzen bürgerlichen Fragen, wer zahlt später mal meine Rente oder verdiene ich damit Geld? Das waren tatsächlich Fragen, die uns überhaupt gar nicht interessiert haben. Ich glaube, das ist heute, die jüngere Generation sieht das, glaube ich, anders. Nee, also da hatten wir tatsächlich volle Freiheiten. Und die Frage des Auslandsaufenthalts in Mexiko hängt tatsächlich damit zusammen, dass meine Mutter in Mexiko geboren ist als Tochter deutscher Ausgewanderter. Das heißt, wir haben immer noch Verwandtschaft in Mexiko. Meine Großeltern haben eben damals noch in Mexiko gelebt und zwei meiner Onkel leben noch heute in Mexiko. Insofern war das für uns Kinder eine Option, nach dem Abitur so ein bisschen ein Moratorium Jahr macht, ja, dass man ein Jahr weggeht, irgendwie Erfahrung zu sammeln, eine Art von Pausenjahr, in dem man tatsächlich schaut, was will ich eigentlich machen im Leben. Und da war tatsächlich für uns, meine Schwester hat das auch gemacht, war Mexiko der Ort der Wahl natürlich.
Das ist eigentlich eine tolle Option, weil es ist so fremd zu dem, was wahrscheinlich vorher der eigene Lebenshorizont war in Düsseldorf. Aber mit einem bisschen sicheren Anker verbunden.
Ist eigentlich gut beschrieben, genau. Also mal, weil Mexiko war immer im Horizont. Zum ersten Mal in Mexiko war ich mit 14, hat meine Mutter mich mal zu meinen Großeltern mitgenommen. Insofern kannte ich das. Und ich habe auch Spanisch schon in der Schule gelernt. Das heißt, die Sprache war auch nicht komplett fremd. Aber trotzdem ist es natürlich dann so, dass man in einem komplett fremden Land lebt und auch arbeitet und auch versteht, dass man Europäer ist. Das weiß ich noch, dass das für mich eine sehr einschneidende Erfahrung war, nicht nur zu verstehen, dass man Deutscher ist in dem Maße, wie man in der Fremde ist, sondern auch zu verstehen, ja, ich bin Europäer. Das sind Erfahrungen, die man über die Fremdheitsdifferenz natürlich in intensiver Weise machen kann.
Jetzt geht der Literaturwissenschaftler schon ein bisschen mit Ihnen durch. Bevor wir uns aber nochmal mit der Genealogie beschäftigen, würde ich trotzdem gerne nochmal auf das Mexiko zurückkommen. Denn was die Zuhörer hier nicht sehen können, ist, wie sich ihr Herz quasi erwärmt. Also es breitet sich ein Lächeln auf Ihrem Gesicht aus. Es muss schon eine tolle Zeit gewesen sein. Sie haben gesagt, Sie haben dort gearbeitet. Also das heißt, Sie haben auch intensiv Kontakt zur Bevölkerung gesucht, konnten Sie auch reisen dort, sich viel bewegen?
Ja, das ist absolut. Nein, ich habe unterschiedlichste, ein bisschen verrückte Jobs gemacht. Also eine Phase lang habe ich mit einem Kumpel Kerzen selbst hergestellt und auf der Straße verkauft. Aber mein Hauptjob war tatsächlich, ich war also im Großhandel für Damenoberbekleidung unterwegs. Also ich habe mir alle vier Wochen, also es gab eine Deutsche an diesem Ort, die hat eine Klamottenproduktion, also deutsche Schnitte aus der Brigitte, und da hat sie also mit Baumwollklamotten hat sie also hergestellt. So, jetzt brauchte sie jemanden.
Da gab es Nachfrage in Mexiko für Brigitte-Modelle.
Ja, die hat sie so ein bisschen tatsächlich auf die mexikanischen Schnitte angepasst. Und in Mexiko zu der Zeit gab es eigentlich nur schlechte synthetische Stoffe, in denen man sofort stinkt, wenn man schwitzt. Ja. Das heißt, Baumwolle, das war die Marktlücke, in die sie hineingestoßen ist. So, und dann bin ich also mit drei Seesäcken voller Ware runtergefahren nach Acapulco und nach Zihuatanejo und nach Guadalajara und habe also an die Boutiques diese Klamotten verkauft. Und das war natürlich toll, weil ich konnte durchs Land reisen. Ich habe diese Boutique-Besitzer und Besitzerinnen kennengelernt und mit den Hotels Hoteliers und Leute kennengelernt. Das ist natürlich wirklich einfach ein ganz toller Job gewesen und natürlich so meilenweit entfernt von dem, was ich heute mache. Also das war tatsächlich, deshalb vielleicht auch die Heiterkeit auf meinem Gesicht, das war wirklich eine extrem freie Zeit, eine extrem unbelastete Zeit, die ich einfach so wie eine Art von Geschenk nutzen konnte.
Mhm. Aber nochmal auf die Fremdbestimmung oder das Fremdgefühl hinspüren. Sowas, dass Sie trotzdem gemerkt haben, dass Sie Europäer sind, dass Sie Deutscher sind. Gibt es da irgendwie so ein Erlebnis, wo Sie sagen, das hat es mir bis heute verdeutlicht, dass da immer mal wieder eine Differenz ist? Ich selber habe auch lange im Ausland gelebt und es gelingt mir, obwohl ich ein paar Sprachen auch sehr gut spreche, zum Beispiel nie meinen Sinn für Humor in die andere Sprache zu übersetzen. Ich weiß nicht, wie ist es Ihnen ergangen?
Ja, ist interessant. Es gibt tatsächlich kein Ereignis, das ich erinnere, das jetzt mit dieser Erkenntnis verbunden ist. Und das ist vielleicht so eine schleichende Erfahrung, dass eben in Mexiko, und Mexiko hat natürlich auch sehr viel mit US-Amerikanern zu tun, weil der Ort, an dem ich gelebt habe, San Miguel de Allende, ist eben ein Ort, der auch stark von US-Amerikanern frequentiert wird, dass das eine ganz andere Perspektive auf die Welt ist und dass das, was Europa auszeichnet, nämlich diese 3000-jährige Geschichte, dass man tatsächlich von dieser Geschichte her denkt. Das ist ja sowohl in USA als auch in Mexiko. Die Mexikaner haben schon auch eine alte Geschichte, aber sagen wir mal, die mexikanische Geschichte, die moderne mexikanische Geschichte beginnt natürlich dann mit der Kolonialisierung durch die Spanier, also 500 Jahre. Das ist natürlich irgendwie kein Vergleich. Und diese Art von Verwurzelung in der Vergangenheit, das ist etwas, was einem als europäische Besonderheit gleichsam sehr bewusst wird im Ausland oder mir sehr bewusst geworden ist.
Für mich ist das wirklich, also es überwiegt dieser freiheitliche Gedanke. Sie haben vorhin aber angedeutet, dass Ihr Vater oder Ihr Familienleben zu Hause in Deutschland, also die Jugend vor Mexiko, doch auch mit einem gewissen Rahmen gesetzt wurde, der nicht immer so freiheitlich war. Juckt Sie es manchmal? Wollen Sie wie Meyerhofer auch mal ein Buch schreiben, wie Sie im Kinderheim aufgewachsen sind?
Ja, das habe ich letztens tatsächlich, hat mir jemand auch von dem Buch erzählt, das ich jetzt tatsächlich immer noch nicht gelesen habe, aber es liegt schon da, es muss jetzt endlich gelesen werden. Habe ich tatsächlich selber nicht als Idee gehabt, aber tatsächlich habe ich meinem Vater geholfen. Mein Vater ist dann irgendwann in Rente gegangen und hat sich den Übergang in die Post-Ära seiner Berufstätigkeit damit versucht, ein bisschen abzumildern, dass er selber ein Buch geschrieben hat über die Heimreform der 70er Jahre, die er eben in Düsseldorf in diesem Kinderheim angestoßen hat. Und das war eine sehr schöne Phase. Also das war gewissermaßen nach der Versöhnung, die es dann doch irgendwann mit meinem Vater auch gegeben hat. Und das war eine schöne Phase, weil er hat mich da einbezogen. Ich war gewissermaßen als Germanist sein Gegenleser und wir haben diese Texte intensiv miteinander besprochen, diese Fotodokumentation. Das ist ja meine Kindheit gewesen. Das heißt, wir sind ja als Kinder oder wir haben als Familie in diesem Kinderheim gewohnt. Das hat kein Heimleiter nach meinem Vater je wieder gemacht. Also als Familie waren wir auf dem Gelände dieses Kinderheims, ein altes Kloster.
Mhm. Also das war keine zwingende Notwendigkeit, nein, dass die Familie oder der Heimleiter dort gewohnt hat.
Das war keine zwingende, für meinen Vater war das vom Selbstverständnis klar, er wohnt da und er ist nachts um zwei, ist er rausgeklingelt worden, wenn irgendein Jugendlicher mit einem Wutanfall irgendwelche, und dann musste er den persönlich praktisch in irgendeine Art von Behandlung bringen. Mein Vater war vor Ort, mein Vater war wirklich mit Leib und Seele Heimleiter dieses Kinderheims, das habe ich auch immer wirklich sehr bewundert. Und das waren für uns Kinder natürlich ganz fantastische Bedingungen des Aufwachsens. Da gab's also, wir hatten also einen Fußballplatz mit Flutlicht. Da konnte man im Winter sagen, ah, Papa, können wir Flutlicht anmachen? Und dann durften wir das Flutlicht, dann können wir bis abends um 21:30 haben wir gekickt. Ja, da war es schon alles dunkel. Es gab eine Turnhalle, es gab einen Billardtisch, es gab Tiere im Garten. Ein Beuys-Schüler hat das Werkhaus geleitet. Das heißt, da war ich auch in so einer Mittwochsgruppe. Und dieser Beuys-Schüler, Franz Böser, viel zu früh gestorben, der hat mit uns Kunstprojekte im Sinne und im Geiste von Beuys gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr außergewöhnlich. Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr davon profitiert. Ich habe auch deshalb davon profitiert, weil ich ja schon angedeutet habe, dass sozusagen in meiner Jugendzeit das Verhältnis zu meinem Vater sehr gespannt war. Es gab aber in diesem Kinderheim natürlich auch ganz viele Erzieher und Erzieherinnen und ich war befreundet mit den Heimkindern. Das heißt, ich hatte Ausweichväter, ja, ich hatte Ausweichväter oder Ersatzmütter, und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Also ich war nicht, wie das sonst in bürgerlichen Familien so ist, man ist praktisch eingezwängt in diese Eltern-Kind-Beziehungen, hat praktisch keinen Ausweg oder mit Glück vielleicht einen Lehrer, sondern es gab diese vielen Erzieher. Und ich als Heimleitersohn, also das war interessant. Für mich war das eine gute, weil ich einerseits mit den Heimkindern so viel zu tun hatte und dann mit diesen sehr coolen und sehr lustigen Erziehern, die eine Art Gegenpol zu meinem autoritären, strengen Vater gebildet haben.
Aber es war auch kein Hindernis für Sie, der Sohn des Heimleiters zu sein.
Nein, das war tatsächlich kein Hindernis. Klar, die Heimkinder wussten natürlich, okay, ja, also wenn wir da jetzt mit dem Johannes uns befreunden, okay, der Vater ist der Heimleiter. Und da gab es auch Situationen, wir hatten ein Trampolin im vierten Stock stehen und das durfte man nicht benutzen. Und dann haben wir aber dieses Trampolin, haben wir also widerrechtlich benutzt und ich war da auch dabei und dann kam mein Vater irgendwann und hat uns erwischt, wie wir auf diesem Trampolin rumgesprungen sind. Da gab es aber das war für die Heimkinder dann klar, der Johannes ist einer von uns, ja, also. Das genau, das waren viele, viele witzige Situationen. Nee, und als Situation des Aufwachsens tatsächlich ein Glücksfall, muss ich sagen.
Eine riesengroße Familie, die Sie haben.
Und ein riesengroßer Spielplatz und ganz viele Leute, ja, genau. Und natürlich auch, sag mal, das ist eine Situation, das sind sozial Schwache. Das sind Leute, mein Freund Klo zum Beispiel, der Sohn einer Prostituierten, völlig alleingelassen. Das sind Schicksale und man kriegt eben auch mit, wie laufen Lebensläufe, wenn sie nicht glatt laufen. Ja, was haben diese Leute, was tragen die mit sich rum, was haben sie für eine Geschichte? Und das prägt vermutlich auch, dass man da nicht von außen drauf guckt, also aus einer akademischen Blase heraus, aus einer Beschütztheit raus, sondern nee, das waren meine Freunde. Und da ist gar keine Distanz erstmal gewesen, sondern das, klar, da ist dieser autoritäre Vater und da sind meine Freunde, die Heimkinder. Ja, das waren die Allianzen, ja. Und meine Mutter war so ein bisschen dazwischen. Meine Mutter war gar nicht autoritär und hat auch selber ein bisschen gelitten unter dem Autoritären meines Vaters. Aber die Beziehung zu den anderen Personen im Heim war tatsächlich, das war schön.
Konnte Ihre Mutter ein bisschen von ihrem Mexiko mitbringen in diese deutsche Heimat?
Ja, absolut. Wobei das auch wieder paradox ist, wenn Deutsche, meine Großeltern sind unabhängig voneinander 1929 nach Mexiko ausgewandert. Und wenn Deutsche Ende der 20er nach Mexiko auswandern, dann sind sie deutscher als alle Deutschen. Wann bilden sie deutsche Kolonie in Mexico City? Meine Mutter hat das Spanisch nur von den Dienstmädchen gelernt. Also in dem Hause meiner Großeltern wurde natürlich nicht Spanisch. Das ist ja praktisch die Sprache der Eingeborenen. Das sprechen wir zu Hause gar nicht. Meine Mutter konnte auch gar nicht, sie hat, also das spanische R hat sie nie gelernt zu rollen. Ja, also da blieb immer so eine Fremdheit. Und trotzdem hat sie dieses Mexiko mit nach Deutschland gebracht und uns das auch nahegebracht, hat auch eine Phase lang versucht, uns das Spanische nahezubringen. Und Mexiko war immer präsent, also über Anrufe, über Briefe, über Fotos, über auch meine Tante. Also insofern hat sie da sehr, sehr viel mitgebracht, ja.
Aber es gab einen Anlass, auch nach Deutschland wieder zu kommen.
Tatsächlich ist es so, dass meine Großeltern 4 Kinder, 2 Söhne, die beiden Söhne sind in Mexiko geblieben, haben dort geheiratet und die beiden Töchter sind tatsächlich nach Deutschland zurückgegangen und haben dann dort deutsche Männer geheiratet. Das hatte im Fall meiner Mutter, die ist praktisch dann nach Deutschland geschickt worden, um eine Art Haushaltsausbildung zu machen. Und ist dann Kindergärtnerin geworden und hat dann meinen Vater in diesem Zusammenhang kennengelernt. Und ich glaube, dass das für meine Mutter auch viel passender gewesen ist, ihr Leben in Deutschland zu verbringen als in Mexiko.
Aber auch so genau, auch dort ein bisschen mit den Füßen, mit jedem Fuß in einer Welt wahrscheinlich.
Ja, ganz
auch
genau,
da eine
ganz genau.
Eine doch für die Identität stiftende Momente, vielleicht auch manchmal eine Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Und das geht einem ja schon so, ich war ja selbst ja 1,5 Jahre in Mexiko und schon das hat zu gewissen Problemen geführt. Ich habe ja gesagt, dass ich dann verrückte Ideen hatte, Automechaniker zu werden, um irgendwie etwas von der mexikanischen, in Anführungszeichen, Identität irgendwie in die Zukunft zu retten. Aber das verläuft sich natürlich dann auch wieder. Ja.
Aber Sie sind zurückgekommen, haben auch ein bisschen was von der Pädagogik mitgenommen, denn Sie sind ja angetreten, um eigentlich, wenn ich das richtig mir erschließe, doch auch selber Pädagoge zu werden erstmal.
Ja, das war so ein Rumgeeier, ganz ehrlich. Ich habe meine Dissertation begonnen und habe dann tatsächlich sehr mit der Frage gekämpft, soll ich in die Wissenschaft gehen oder soll ich das nicht tun, soll ich lieber Lehrer werden? Und dann habe ich zunächst einmal die Lehrerausbildung angefangen und gemacht und habe das auch einerseits als sehr befriedigend empfunden. Ich war wirklich gerne Lehrer, habe aber dann doch gleichzeitig gemerkt, dass ich will forschen. Ich will wirklich wissen, wie die Welt im Ersten zusammenhält. Ich will wissen, wo es angefangen hat. Ich habe Fragen. Und die Fragen kann man mit den Schülern nicht besprechen. Als Lehrer ist man dazu da, den Schülern etwas beizubringen, was man schon weiß. Wenn man aber ein dringendes Bedürfnis hat, selber die Erkenntnishorizonte zu erweitern, ist man in der Schule falsch. Und das habe ich dann über eine etwas schwere Krankheit, die ich dann da bekommen habe, hatte ich dann Zeit, drüber nachzudenken. Und dann war für mich klar, nein, die Schule ist doch der falsche Ort. Ich möchte doch an die Universität. Ich möchte die Grenzen der Erkenntnis selber ausweiten können und nicht nur im Dienste des Schülers zu stehen.
Und Sie sind dann wieder an die Universität zurück. Und ist Ihnen der Einstieg denn leicht gefallen?
Ja, absolut. Ich habe ein Stipendium bekommen in einem Graduiertenkolleg in Gießen, wo dieser fantastische Professor Oesterle mich praktisch so reingeholt hat. Und das war großartig. Ein Graduiertenkolleg ist auch eine wirklich tolle akademische Institution. Das sind Postdocs, das sind Doktoranden, das sind 10 Professoren und Professorinnen. Das ist also ein Think Tank, wo man tatsächlich sich unglaublich ausprobieren kann, wo man erste Erfahrungen machen kann in der Organisation von Tagungen. Und ich habe so viele meiner engsten Freunde, die ich heute noch habe oder wissenschaftlichen Kontakte stammen eben aus dieser Zeit. Das war ein toller Einstieg. Und nach einem Jahr habe ich dann eine Stelle bekommen an der Universität Freiburg, wo ich ja auch studiert habe. Und das war dann toll. Konnte ich da Seminare geben und unterrichten und die Rolle dann eben auch des Lehrenden ausprobieren und spüren, ob das passt. Ne?
Jetzt haben Sie den Professor Oesterle so nur kurz angeschnitten, aber es ist schon jemand, der da so eine Weiche auch bei Ihnen gestellt hat mit dem graduierten Kolleg.
Absolut, weil ich, also als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich möchte wieder zurück an die Uni, man kann ja viel entscheiden. Jetzt sind aber Stellen an der Uni sind knapp und was immer man persönlich entscheidet, das draußen muss ja in irgendeiner Weise mitspielen. Und Günther Oesterle hat tatsächlich das gesehen, dass ich da eben auch dass ich diese gesundheitliche Krise hatte. Er war Fan von meiner Doktorarbeit und hat gesehen, okay, da ist Potenzial und dem möchte ich jetzt helfen. Der hat mir da, obwohl es eigentlich keine reguläre Stelle gab, hat er durch verschiedene Umwidmungen da in diesem Graduiertenkolleg, hat er mir eine Stelle geschaffen, weil er dachte, so, dem Mann muss jetzt in dieser Situation geholfen werden. Ich habe großes Vertrauen, Entschuldigung, dass er Potenzial hat, dass er ein guter Wissenschaftler werden wird. Und insofern bin ich ihm da absolut zu Dank verpflichtet. Das sind eben, also ohne diese Möglichkeit, ins Graduiertenkolleg nach Gießen zu wechseln, hätte die Entscheidung, ich gehe zurück an die Uni, wäre vielleicht im Sande verlaufen. Und dann hätte ich vielleicht mangels Alternativen vielleicht sagen müssen, okay, ich muss doch in der Schule bleiben. Es gehen halt nicht alle alle Wünsche im Leben in Erfüllung. Also an dieser Stelle war das vom Timing her ein großer Glücksfall.
Mhm. Haben Sie Ihr Referendariat noch abgeschlossen?
Nein, Sie sind raus, ne? Ich bin raus, weil ich eben sehr krank bin. Das war wirklich eine vitale Bedrohung. War auch erstmal nicht ganz klar, ob ich das überlebe. Und das war der Hintergrund zu sagen, okay, also ich gehe wieder zurück an die Uni, was immer da von dem Leben jetzt noch übrig bleibt. Ich bin ja dann Gott sei Dank auch wieder gesund geworden. Aber es gab eben eine kurze Phase, wo das gar nicht so klar war. Und da war das tatsächlich ein großer Glücksfall, dass Günther Oesterle das gesehen hat und dann alle Möglichkeiten genutzt hat, die er hatte, um mir da eine Stelle zu verschaffen.
Mhm. Da sind Sie dann zum Thema Zorn gekommen in dem graduierten Kolleg.
Zunächst mal, das hat angefangen. Ich hatte eigentlich eine andere Idee. Meine ursprüngliche Idee war, ich möchte eine Arbeit schreiben über Energien. Also psychische Energien oder alle möglichen Energien. Und dann habe ich mir verschiedene Felder überlegt, wo spielen denn Energien eine Rolle? Und ein Kapitel sollte zum Zorn sein, weil ich dachte, ja, der Zorn, das ist schon eine mächtige Energie. Und dann habe ich damit angefangen. Dann habe ich aber gesehen, das reicht für ein 500-Seiten-Buch, also sich mit Zorn und Wut zu beschäftigen. Also insofern ist von diesem großen Energieprojekt ist einfach der Zorn übrig geblieben.
Aber von dem Energieprojekt greifen Sie immer mal wieder Themen raus. Es ist ja nicht nur beim Zorn geblieben.
Ich glaube, dass vieles von dem, was ich mir ursprünglich überlegt habe, ist dann tatsächlich nicht realisiert worden. Also die anderen Themen, die ich dann entwickelt habe, die haben mit dem Energiethema nicht immer was zu tun. Vor allen Dingen jetzt die großen Themen, die mich in den letzten Jahren beschäftigt haben. Ich bin ja Sprecher dieses Graduiertenkollegs zum Verhältnis Gegenwart und Literatur. Da spielt es nämlich tatsächlich keine entscheidende Rolle.
Mhm. Was spielt da für Sie die entscheidende Rolle im Graduiertenkolleg?
Das Thema ist tatsächlich die Frage, und das habe ich irgendwann verstanden, dass das eine Frage ist, die mich in vielen Zusammenhängen beschäftigt, nämlich wo hat etwas angefangen? Und ich wollte eigentlich wissen, ja, seit wann gibt es denn eigentlich so eine Vorstellung von Gegenwart oder Gegenwartsliteratur? Und da kann man sofort feststellen, dass Goethe und Schiller etwa, die konnten noch gar nicht über Gegenwartsliteratur reden, weil es den Begriff Gegenwartsliteratur schlicht und ergreifend noch nicht gab. Sie haben natürlich ganz viel Gegenwartsliteratur gelesen und sich permanent darüber ausgetauscht, aber es gab den Begriff Gegenwartsliteratur nicht. So, und dann ist man natürlich sofort neugierig und will wissen, ja, warum? Wie kommt es dann, dass der entsteht? Wann entsteht er? In welchen Zusammenhängen? Also wieso kommen wir überhaupt auf die Vorstellung, es gibt so etwas wie eine Zeit der Gegenwart? Und das waren im Grunde die Grundfragen, die ich dann eben mit Kollegen, haben einen Antrag gestellt bei der DFG und haben gesagt, so, das wollen wir jetzt die nächsten 9 Jahre erforschen. Und das ist tatsächlich was sowohl von der Arbeitsweise mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern und eben diesem Herzensthema, das mich eben schon lange beschäftigt hat, ist das auch wirklich eine sehr schöne Sache.
Und wenn man so ein Herzensthema hat, verschmilzt man ja oft damit drin, aber es gibt sicherlich irgendwelche Studierenden oder Kollegen, die Sie letztens bei der Gegenwartsanalyse auch mal mit was überrascht haben oder ihre Aufmerksamkeit, wo sie gesagt haben, oh, so habe ich es ja noch gar nicht gedacht, aber es ist wert, darüber mal nachzudenken.
Ja, ganz klar. Das ist ja das Tolle an so einem Verbundforschungsprojekt, dass man tatsächlich, man bringt was rein, eine bestimmte Forschungsfrage, und dann kommt jemand anders und sagt, na, wir müssen aber das noch ergänzen und das noch ergänzen. Und tatsächlich der Antragserfolg, den wir gehabt haben mit diesem Projekt, der liegt auch nicht allein darin begründet, dass man jetzt meine Idee, was ist mit der Historizität von Gegenwart, sondern dann kommt Kollegin Schlüssel und sagt, na, wir müssen aber auch die Praxeologie, wie wird das denn gemacht? Ja, und dann sagt, ah ja, das stimmt, das müssen wir eigentlich ergänzen. Und das war total wichtig für den Antragserfolg, dass wir tatsächlich verschiedene Perspektiven. Und da muss man sagen, ja, alleine, also zusammen ist man halt immer schlauer. Und das ist eben tatsächlich auch der Sinn dieser Verbundforschungsprojekte, dass man die Perspektiven pluralisiert und in der Interaktion mit anderen eben neue Perspektiven entwickelt.
Also nicht für sich alleine sein. Sie wollen auch nicht für sich alleine forschen und arbeiten, sondern
Na, das würde ich jetzt so wieder nicht sagen. Also ich glaube, wir brauchen beide, oder ich für mich, kann ja erstmal für mich sprechen. Also mir macht es großen Spaß, diese Art von einmal kommunikativer Vernetzung, geteilte Perspektiven, Austausch, Dialog. Gleichzeitig ist aber die Arbeit am Schreibtisch, also selbstständig einer Forschungsfrage nachzugehen und sich da reinzuarbeiten, auch in einer Weise, in einer Tiefe, dass man dann nicht mehr mit jedem drüber reden kann, weil man jetzt eben tatsächlich sich da so tief einhaust. Also würde man sagen, dass die Einzelforschung, dass die genauso wichtig ist wie die Verbundforschung. Und ich versuche eigentlich eine Art von Ausgleich oder Balance herzustellen zwischen diesen beiden Polen. Aber es gibt, würde ich tatsächlich sagen, Forscherpersönlichkeiten, die sehr stark das eine oder das andere machen. Und bei mir würde ich sagen, ist es schon wahrscheinlich schon 60% Verbund und Einzelforschung 40%. Also vielleicht tatsächlich ein leichtes Prä für die kommunikative Form. Aber das andere darf auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen.
Und machen Sie lieber ein Seminar? Halten Sie ein Seminar oder eine Vorlesung?
Ah, auch schwierige Frage. Ich liebe es, Vorlesungen zu halten, tatsächlich. Liebe es, Vorlesungen zu halten, weil die einem die Möglichkeit geben, vor einem gewissen Publikum tatsächlich Gegenstände und Forschungsfragen im Zusammenhang zu entfalten. Das macht mir wirklich großen Spaß. Und trotzdem machen mir aber auch Seminare großen Spaß, weil man da natürlich tatsächlich sehr viel häufiger den Fall hat, dass wenn man gute Studierende hat, die sich dann in ihren Expertenschaften, die ich immer verteile, zu einzelnen Seminarsitzungen, die dann Entdeckungen machen, die dann auf Ideen kommen, die Textstellen interpretieren, wo man denkt, da bin ich nicht drauf gekommen. Das passiert nicht jeden Tag, ehrlich gesagt. Es ist vielleicht auch nicht der Normalfall, aber hin und wieder passiert es tatsächlich so, dass man schon sagen kann, dass ich auch profitiere von dem Input, den die Studierenden in diesen Seminaren erzeugen. Gleichzeitig muss man sagen, Seminare sind sehr anstrengend, gerade weil da sitzen dann 25 Leute, die alles Mögliche assoziieren. Es gibt dann kommunikative Sackgassen. Man muss als Seminarleiter die Fäden der Diskussion dann wieder rückbinden. Also das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist anstrengender eigentlich als eine Vorlesung, weil in der Vorlesung, da rede ja nur ich. Da habe ich mir vorher was überlegt und das entfalte ich jetzt. Und man muss nicht so, ich mache schon auch interaktive Phasen in meinen Vorlesungen und sage so, jetzt mal 5 Minuten Fragen. Das ist aber tatsächlich viel kontrollierter als im Seminar.
Werden da Fragen gestellt?
In der Vorlesung.
Ja, kommen die Studierenden dann? Trauen die sich?
Ja, die Studierenden trauen sich. Das ist unterschiedlich, je nach Thema, unterschiedlich, je nach Besetzung. Aber jetzt habe ich gerade die Einführungsvorlesung gehalten im letzten Semester. Da war erstaunlich lebendig, dass die dann aufzeigen und irgendwie auch keine Scheu haben, da nochmal nachzufragen. Und wenn es dann auf die Klausur zugeht, dann sind sie auch sekundär motiviert, noch jetzt etwas nachzufragen, was möglicherweise Gegenstand der Klausur sein wird. Nein, das funktioniert schon sehr gut.
Mhm. Und im Seminar, weil ich fand das so spannend, auch wo Sie gesagt haben, Sie sind selber ja quasi, haben Sie die Aufmerksamkeit eines Professors geweckt mit Ihrer Arbeit, um damals in dieses Graduiertenkolleg zu kommen. Was hat Sie denn zuletzt fasziniert bei einem? Gibt es etwas, was Sie im Seminar erarbeitet haben oder wo Sie sagen, da kommt mir doch immer mal jemand unter, mit dem will ich weiterarbeiten? Wo kommt das? Ist das für Sie dann ein Moment des Staunens oder Erstaunens? Oder wenn Sie eher merken, da ist jemand, der kann in großen Perspektiven denken oder wen wollen Sie ziehen mit Ihren Ideen?
Also möchte ich zwei Sachen darauf antworten. Das eine ist, dass ich tatsächlich in diesen Zusammenhängen der historischen Gegenwartsforschung einmal ein Seminar gehalten habe und eine Studentin hat eine so großartige Hausarbeit geschrieben über eine Textpassage bei Schiller, über den ich schon viel nachgedacht hatte. Und da hatte sie einen Punkt, den hatte ich übersehen. Und da dachte ich, das ist ja krass. Jetzt denke ich 10 Jahre über diesen Text nach, jetzt kommt diese Studentin und hat einen Punkt. Und daraufhin habe ich etwas eingerichtet auf meiner Homepage. Ich nenne das studentische Beiträge online. Ich habe also diese Hausarbeit dieser Studentin, Marlene Kirsten, praktisch publiziert auf meiner Homepage, eben unter studentische Beiträge online, weil ich das Gefühl habe, das ist eine Arbeit, die bringt die Forschung nach vorne. Und das mache ich seitdem. Es kommt nicht sehr häufig vor, dass ich Hausarbeiten von Studierenden bekomme, wo ich sage, so, die sind wirklich, das sind nicht nur einfach gute Hausarbeiten, das wäre zu wenig, sondern das sind Hausarbeiten, von denen ich denke, dass der Forschungsdiskurs davon profitieren könnte. Ich glaube, 5 oder 6 haben wir in der Sammlung mittlerweile. Das ist das eine. Und das andere findet tatsächlich eher auf der Ebene von Doktoranden statt, dass man auf dieser Ebene tatsächlich junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler kennenlernt, wo man das Gefühl hat, boah, die sind so klug, die machen so interessantes Zeug, da kann ich tatsächlich auch wahnsinnig viel von denen lernen.
Und die motivieren Sie dann bei sich mitzumachen?
Die Formen der Zusammenarbeit, die sich daraus möglicherweise entwickeln, das ist sehr offen und das ist sehr frei. Und natürlich denkt man, ah ja, da ist jemand, dem würde ich jetzt gerne eine Assistentenstelle anbieten, aber ich habe gerade keine Assistentenstelle zu vergeben. Ja, das muss man natürlich auch ganz klar sagen und dann versucht man irgendwie anders zu fördern.
Das, was Sie eben erzählt haben über, dass Sie studentisches Wissen anderen mitteilen, zugänglich machen und auch wenn ich Ihnen das jetzt von außen zuschreibe, da auch ihr Staunen, also auch die Brillanz anderer anzuerkennen, auch diesen Punkt und damit auch für die eine Möglichkeit herzustellen, in der Wissenschaft gesehen zu werden. Also das finde ich ist ein Punkt, der einfach in unserem Gespräch hier deutlich wird und der Punkt ist noch nicht in so vielen Gesprächen deutlich geworden.
Ja, danke. Ich möchte nur noch kurz ergänzen, es gibt noch einen zweiten Fall. Das ist eine wahnsinnig gute Arbeit von Hannah Böckmann über die interessanteste Gegenwartsautorin, die es meines Erachtens nach gibt, Angelika Meyer. Sie hat einen sensationell guten Aufsatz über Angelika Meyer geschrieben. Und jetzt gab es eine Tagung zum Werk von Angelika Meyer und die Ausrichterinnen haben Hannah Böckmann, weil sie den Text auf meiner Homepage kannten, eingeladen, diesen Text jetzt in diesem Band tatsächlich zu publizieren. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo tatsächlich der Schritt von meinen studentischen Beiträgen online in die Publikation sogar funktioniert hat. Das liegt natürlich auch daran, dass es jetzt zu der Gegenwartsautorin Angelika Meyer praktisch überhaupt gar keine Forschung gibt. Wie soll es die auch geben, weil es ist eine Gegenwartsautorin. Das heißt, da ist man dann neugierig auf alle Texte, die es überhaupt gibt. Und weil dieser Aufsatz von der Hannah Böckmann eben so brillant ist, kommt der jetzt tatsächlich in den Druck.
Sie haben ja selber an manchen Stellen schon ein bisschen sich charakterisiert. Sie sind so ein Grenzgänger. Sie gehen mal in andere Länder, sie kommen wieder zurück, sie probieren das eine aus, sie machen das andere, sie profitieren im Jugendlichen und Jugendleben von diesem großen Ganzen, können sich aber auch zurückziehen. Würden Sie sagen auch bei Ihrem Fach, dass Sie die Literaturwissenschaft auch mit der Kulturwissenschaft verbinden, dass das was Besonderes ist, was Sie und Ihre Lehrstuhl, Ihre Forschung auszeichnet und nicht so oft in Deutschland zu finden ist?
Nee, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Das ist mittlerweile, was man kann sagen, vielleicht zu Beginn der 2000er hat es mal eine große Debatte gegeben, damals unter dem Schlagwort Kulturwissenschaften versus Philologie. Was ein bisschen falsch ist, weil die alte Tradition der Philologie aus dem 19. Jahrhundert immer schon Kulturwissenschaft gewesen ist. Und mittlerweile hat sich die kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft doch sehr, sehr, sehr stark etabliert. Also insofern würde ich nicht sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal jetzt meiner Forschungsarbeit ist, sondern das ist mittlerweile tatsächlich etwas, was ganz, ganz viele Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler machen. Und das heißt aber natürlich, dass, die Anzahl und die Felder, auf denen wir Fragen stellen, die vervielfachen sich natürlich ins Unendliche, wenn wir sagen, okay, wir sind hier nicht nur für Literatur zuständig, sondern wir sind eigentlich für das gesamte Feld der Kultur zuständig. Dann multiplizieren sich natürlich die Fragestellungen, die möglichen Fragestellungen, vielleicht auch die methodischen Herangehensweisen. Und da hat dann vielleicht jeder so seine eigenen, oder mit Sicherheit jeder so seine eigenen Schwerpunkte. Aber dieses kulturwissenschaftliche Arbeiten generell, das hat heute keinen Ausnahmecharakter mehr.
Mhm. ganz zu Beginn unseres Gespräches und ich würde das gerne auch für das Ende unseres Gespräches nehmen, haben Sie aber den Punkt eröffnet für uns, dass Sie sich damals nicht so viele bürgerliche Fragen gestellt haben, als Sie im Studium angefangen haben, wie die Studierenden heute. Macht das was mit den Studierenden heute, die Perspektiven, wenn sie ein Studium anfangen? Ist es ein anderer Angang und auch noch in einem Fach, wo sich ja, wie Sie selber sagen, die Möglichkeiten, Themen zu finden, ins Unendliche ausdehnen können?
So ganz sicher kann ich mir natürlich nicht sein. Also für uns war es tatsächlich damals so, dass die bürgerlichen, oder wie ich auch eben gesagt habe, die bürgerlichen Berufsperspektiven spielten keine Rolle. Wir haben gedacht, wir verwirklichen uns selbst. Wir haben nicht überlegt, ja, wie können wir eben später davon irgendwie leben. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass sich das ein bisschen verschoben hat. Das erkennt man unter anderem vielleicht auch daran, dass der heutigen Studierendengeneration sehr, sehr wichtig ist, in der sogenannten Regelstudienzeit ihr Studium abzuschließen. Das war für uns damals überhaupt gar keine Kategorie. Es gab auch eine Regelstudienzeit für ein Magisterstudium, 9 Semester. Keiner von uns hat 9 Semester studiert, 12, 13, 14, alles normal. Ja, die kriegen heute Schnappatmung, wenn man sagt, naja, machen Sie doch nochmal ein Semester mehr. Dann kriegen die Schnappatmung und jetzt könnte man sagen, naja, es ist ja auch, kostet ja auch Geld, das stimmt. Trotzdem, die Studierenden an deutschen Unis kriegen, glaube ich, zu einem sehr geringen Anteil, ich weiß nicht genau, ich glaube 15% kriegen BAföG, das ist ein sehr geringer Anteil. Das heißt, die anderen haben keine Eile aufgrund von Finanzdruck, sondern das ist, ja, das haben wir ihnen irgendwie über diese Bachelor-Master-Reform, haben wir sie irgendwie so Gehirn gewaschen, dass wir das verschult haben, dass wir einmal Existenzform Student, in dieser Weise ist das nicht mehr das, was es früher mal war. Möglicherweise ist einmal bei den auch ja sonstigen Unsicherheiten, die glaube ich stark angewachsen sind, die Perspektive, wo kann ich später mal meine Schäfchen ins Trockene bringen und wie kann ich eine Berufsperspektive haben, ist, vielleicht sind die auch heute realistischer. Und wir waren ein bisschen naiv und wir waren idealistisch. Also insofern will das denen auch gar nicht vorwerfen, sondern ja, die Rahmenbedingungen haben sich geändert und Subjekte reagieren darauf. Aber da könnte man vielleicht neutral sagen, da hat sich auf jeden Fall was verschoben oder hat sich was verändert.
Und für alle die, die jetzt noch ganz zum Abschluss mitnehmen wollen, was Gegenwartsliteratur für Sie ausmacht, hauen Sie doch noch mal 3 Buchtitel raus, die wir gelesen haben sollten.
Ah, das ist interessant, weil das muss ich direkt korrigieren, weil unser Graduierten Kolleg hat ja gerade nicht ausschließlich mit Gegenwartsliteratur zu tun, sondern mit der Beziehung zwischen Gegenwart und Literatur. Das ist aber tatsächlich etwas, was ein Problem auch ist. Das wird nicht immer gleich sofort verstanden, weil wir tatsächlich auch wissen wollen, was ist Gegenwart im 17. Jahrhundert, was ist Gegenwart im 18. Jahrhundert. Ich würde sagen, die Gegenwartsliteratur im 18. Jahrhundert, da würde ich tatsächlich empfehlen, sich nochmal den Eulen Goethes Werther anzuschauen. Wirklich ein Gegenwartstext der damaligen Zeit. Ja, das ist wirklich total interessant. Dann könnte man sagen, ein wichtiger Gegenwartstext des frühen 20. Jahrhunderts wäre vielleicht Robert Musils Mann ohne Eigenschaften. Und für die jetzige Gegenwart möchte ich nochmal wiederholen, Alles von Angelika Meyer.
Alles von Angelika Meyer. Nichtsdestotrotz werden Sie später noch mit Dirk Oschmann zusammen über den Michael Kohlhaas gemeinsam mit Dr. Martin Michael Lang sprechen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren und uns so mit in Ihr Leben genommen haben, Herr Lehmann.
Danke Ihnen. Vielen Dank.
Und für alle, die jetzt immer noch nicht genug von ihm haben, gibt es auch noch mal ein Special zu seinem Forschungsschwerpunkt, auch die in den RHI-Kontexten, noch ein weiteres Video auf dem RHI-Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Schöne Grüße aus München. Bis dahin.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!